hey, hey, hier ist der Zukunftstim.
Hey, hey, oder der Tim.
Der Vergangenheitstim.
Nein, nein, nein. Wir sind, guck mal, am Anfang
wir
der Folge
sind, beim Schneiden,
wir schneiden
und
das genauso
gerade,
rein.
Wir haben jetzt irgendwie was, wir haben noch was total vergessen.
Wir sind die Zukunftsversion von den Leuten, den ihr gleich hört. Und wir haben vergessen zu sagen, wenn ihr bis zum Schluss dranbleibt, dann bekommt ihr von Hannah das ultimative, die erbringe ich noch was, bei Weihnachts-5-Jahres-Jubiläums-Gewinnspiel-Bundle.
Ohne krasse Anforderungen.
Genau, ja. Ohne ihr müsst nicht irgendwie 200 Sachen gemacht haben. Oder
und ihr müsst uns auch nicht irgendwie in eurer Story teilen.
Aber mehr am Ende dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. So?
Von dir bringe ich noch was bei.
Okay.
Oh Gott.
Ich fange jetzt einfach an.
Okay. Jetzt ist sofort cold, also ohne Intro. Du fängst einfach mit dem Thema an, meinst du?
Ihr habt jetzt schon so viel gelabert.
Ja, weil du die
Aufnahme. Wir sind hier bei einem Podcast, wir müssen hier labern.
Ich finde, bei Podcasts sollte viel weniger gesprochen werden. Aber das ist tatsächlich so, dass Spotify jetzt wohl ganz viele so White-Noise-Podcasts rausgeschmissen hat. Weil einfach Leute so White-Noise-Podcasts oder Noise-Podcasts produziert haben.
Okay, damit die Leute dann einschlafen und dann
ja, wahrscheinlich.
So eine Playtime von irgendwie 10 Stunden oder so.
Kann sein, ja. Dann fangen wir jetzt mit einem Intro an.
Happy Schnurs May.
To us.
Flojo.
Hallo.
Die Leute, die Jungs, wollte ich sagen. Die Jungs singen, weil heute ist unsere 5.
Weil
wir
heute
feiern.
Unser Geburtstag ist da.
5-jährige Jubiläumsfolge für.
Gedacht.
Diesen Podcast, den ihr gerade hört, ist, und der nennt sich Dir bringe ich noch was bei. Der wird produziert und moderiert von Tim, Dirk und mir.
Anna.
Wen nennt sie denn jetzt? Wer könnte das? Wer macht das eigentlich? Okay, ja. Ja, stimmt. Hallo, herzlich willkommen. Für die einen ist es nur Folge 132, für die anderen ist es 5 Jahre, die wir schon uns irgendwie treffen und verschiedenste Sachen erzählen. Cool.
Nee, 5 Jahre
ging
nicht
schneller rum,
passiert.
Als ich wollte. Also versteht ihr, was ich meine?
Nee.
Guck mal, 5
fucking
Jahre.
Es ist wirklich, also wenn man mal was in 5 Jahren alles so passieren kann und passiert ist und so, das ist schon eine krasse Zeit. Und alle 2 Wochen in diesen 5 Jahren, das sind 5 Jahre alle 2 Wochen. Das 132 Folgen sind.
Das war nicht die beste Erklärung. 2 Wochen in 5 Jahren.
Also dir bringe ich noch was bei, ist auf jeden Fall neben meinen Mental Illnesses die einzige Konstante in meinem Leben.
Wow. Schön. Gut, dass ich unter deinen
Podcast
falle. Sozusagen.
Und Dirk auch und meine Freundin sowieso. Also.
Ja. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr immer noch da seid.
Ja,
und
genau.
Vielleicht, bevor wir richtig anfangen, danke auch für alle, die uns so treu waren in der Zeit. Wir haben jetzt die frischen Spotify-Wrapped-Feedback-Ergebnisse bekommen.
Ja.
Stimmt.
Ja, und vielen Dank für unglaubliche 4,9 als durchschnittliche Bewertung. Ich finde,
das ist cool, das ist schon gut.
Wir müssen die Leute finden, die weniger gegeben haben. Und dann müssen wir denen mal ordentlich ins Gewissen reden. Aber sonst.
Ich dachte gerade ins Gesicht spucken oder so.
Was? Hey, wie du den Leuten ins Gewissen redest, ist ganz dir überlassen, was du machen, wie du möchtest. Nein, aber wirklich, das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr schöne Zahl. 4,9, finde ich, kann man so machen. Wer noch nicht abgestimmt hat, kann ja gerne auch in Zukunft noch für uns abstimmen. Oder ja. Schön auf jeden Fall, dass ihr halbwegs mit dem okay seid, was wir so machen. Aber Hannah, jetzt erzähl doch mal.
Ja, ich habe ein erstes Mal dabei.
Wow. Ah. Wow. Also nicht, also Leute, ne, wer nicht von Anfang an dabei war oder Podcasts nicht chronologisch hört, die allererste Folge hieß auch das erste Mal.
Ja.
Ja, und zwar ist es das erste Mal, dass ich ein drittes Mal auf dasselbe Thema eingehe quasi. Und zwar hänge ich noch was dran an das Thema von vorletzter Woche, also an die letzte Folge.
Also es geht nochmal an CRISPR.
Es geht nochmal an CRISPR, weil mich interessiert sowas ja immer brennend. Und für die, die es nicht wussten, ich habe sogar mal begonnen, Biologie zu studieren. Insbesondere, weil ich Genetik so unfassbar spannend finde. Und jedenfalls haben wir uns ja in der letzten Folge über die Vererbbarkeit der durch CRISPR, also als Cas9, dieses Medikament, veränderten Gene in PatientInnen gemutmaßt. Und darauf wollte ich heute nochmal eingehen. Und die Recherche gestaltete sich als gar nicht so einfach, aber ich versuche euch nochmal ganz kurz, wie man das halt so macht, im Detail die Gene zu erklären und was Casgevy eigentlich genau macht. Als Gen wird meistens ein Abschnitt auf der Desoxyribonukleinsäure bezeichnet. Die englische Abkürzung dafür ist
DNA.
DNS.
DNA.
DNA.
Genau. So, und Gene enthalten halt grundsätzlich die Grundinformationen für die Entwicklung von Eigenschaften eines Individuums. So ganz grob. Und die DNA oder die DNS enthält eben auch die Informationen, die zur Herstellung einer biologisch aktiven Ribonukleinsäure benötigt werden, die RNA. Und es gibt verschiedene RNAs für verschiedene Funktionen und eine davon macht das sogenannte Genom aus. Und nur bestimmte Teile der Gene sind Träger von Erbinformationen, die auch eben an die Nachkommen weitergegeben werden können. Und das ist das Genom. Ganz grob. So, das.
Ja.
Wir nehmen also daraus mit, es gibt das Genom, das umgangssprachlich für die Gene, die Erbinformationen tragen, verwendet wird. Und die DNA im Ganzen, deren Abschnitte sich aus Genen aller Art zusammensetzen. Kommt ihr soweit mit?
Ja.
Okay. Und insbesondere die Sichelzellenanämie kann eben für PatientInnen lebensbedrohlich sein. Um die ging es ja bei dieser Casgevy-Geschichte unter anderem. Die führt nämlich dazu, dass die roten Blutkörperchen eine abnormale Form einnehmen, und zwar die einer Sichel. Mhm. Und diese Verformung tritt aufgrund von einer Mutation im HBB-Gen auf.
Mhm.
Und der normale Blutfarbstoff Hämoglobin A, HbA, wird durch das abnormale Hämoglobin S, HbS, ersetzt. Durch diese Mutation. Und durch die Sichelzellenform von diesem Blutkörperchen kommt es dann eben zu starken Schmerzen, zu Anämien, Verstopfung der Blutgefäße und Organschäden. Und wir haben ja letztes Mal schon über die Vorkommnisse in Europa gesprochen und der USA, wie viele PatientInnen das betreffen würde. Und weltweit werden tatsächlich jährlich rund 400.000 Neugeborene mit der Sichelzellenkrankheit geboren, was halt echt viel ist. Und davon sind halt 80% in Afrika.
Und okay, krass.
Die Häufigkeit der genetischen Mutation ist eng mit der Verbreitung von Malaria verbunden, tatsächlich.
Das erklärt, okay, ich habe mich gerade gefragt, wieso das da so häufig, aber das ist eine gute Erklärung, ja.
Ja, so viel zu der Relevanz für andere Länder als die europäischen oder die USA. Bei Menschen mit Beta-Thalassämie kann der Gendefekt zu schwerer Blutarmut führen und die PatientInnen benötigen halt häufig regelmäßige Bluttransfusionen sowie lebenslang Injektionen und Medikamente. Und diese Beta-Thalassämie betrifft hauptsächlich Menschen mediterraner, südasiatischer und nahöstlicher Herkunft, also auch Bevölkerungsgruppen, die nicht hauptsächlich europäisch oder amerikanisch sind. So, das jetzt nochmal zum Hintergrund. Und mithilfe von Casgevy ist es jetzt also möglich, die genetischen Fehler beim Hämoglobin umzukehren. Und das funktioniert so. Im Fall der Sichelzellenanämie ist der maßgebliche Schlüssel zur Heilung sogenanntes fetales Hämoglobin. Und im Labor wird deshalb in den entnommenen Stammzellen, darüber haben wir ja letzte Folge gesprochen, mithilfe von CRISPR gezielt ein Gen zerstört, und zwar das, was die andauernde Produktion von fetalem Hämoglobin hemmt.
Ja.
Fetales Hämoglobin kommt, wie der Name schon sagt, eigentlich nur bei Ungeborenen vor. Und es besitzt halt eine höhere Sauerstoffaffinität, was halt im Uterus die Sauerstoffaufnahme des Fötus erleichtert.
Okay.
Und nach der Geburt wird die Produktion naturgemäß halt zurückgefahren und zunehmend wird halt Hämoglobin A gebildet, statt diesem fetalen Hämoglobin. Und bei Menschen mit Sichelzellenanämie eben nicht, sondern eben Hämoglobin S.
Ja.
Und dann wird eben dieses Gen zerstört, was die Produktion von fetalem Hämoglobin hemmt. Das heißt, es wird wieder fetales Hämoglobin hergestellt. Und nach der Rückführung der im Labor veränderten Stammzellen in den Körper werden im Knochenmark der Patientin daraufhin statt der fehlerhaften die modifizierten Stammzellen hergestellt. Und die Stammzellen bilden eben die Blutkörperchen mit einem hohen Anteil von fetalem Hämoglobin.
Ja.
Und das fetale Hämoglobin verdünnt dann bei der Sichelzellenanämie das krankmachende Hämoglobin S und verhindert somit aktiv die Formveränderung der roten Blutkörperchen.
Das heißt also, es wird gar nicht der Originalfehler sozusagen ausgebessert, sondern es wird gegengesteuert mit einer anderen Bildung.
Ja.
Das ist ja krass, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Ja, cool.
Genau, und bei der Thalassämie kann die Gentherapie halt erreichen, dass die PatientInnen selbst wieder Blut bilden können und keine Transfusionen mehr benötigen. Es ist tatsächlich so, dass bei der Sichelzellenanämie genau das, also dass die Herstellung von fetalem Hämoglobin schon medikamentös angekurbelt wurde. Mhm. Aber die Leute müssen halt täglich sehr, sehr viele Tabletten nehmen. Mhm. Und es sorgt halt nie zu einer es kommt nie zu einer Heilung, sondern nur zu einer leichten Besserung.
Okay.
So, das ist ja schon mal nicht so schlecht zu wissen.
Ja.
Und die Genschere wird dabei eben bei einem Gen verwendet, das nicht zum Genom gehört, sondern ausschließlich eben für die Hemmung von dieser Herstellung des fetalen Hämoglobins da ist. Und es gehört also auch nicht zu der Vererbung.
Aha, okay.
Das heißt, die Veränderung ist ausdrücklich nicht vererbbar.
Mhm.
Abgesehen davon, das sollte man vielleicht auch noch wissen, müssen die PatientInnen ja ohnehin eine harte Chemo durchlaufen vorher, weil ja die Stammzellen in deren Körper, die Kranken halt, zerstört werden müssen. Und diese Chemo ist so heftig, dass halt auch alle Eizellen und Spermien quasi eigentlich kaputt gehen.
Okay, ich meine, bei Spermien ist das nicht so schlimm, da werden neue produziert. Aber
tatsächlich
bei Eizellen
werden die Spermien danach auch meistens zeugungsunfähig produziert.
Ui. Ach, das ist ja krass.
Deswegen ist es halt so, dass bevor so eine Chemo gemacht wird, werden halt Eizellen entnommen, wird halt Sperma eingefroren.
Ja.
Es kann sein, dass nach Beginn so einer Therapie die Spermien unter Umständen noch zeugungsfähig sind.
Mhm.
Oder wieder zeugungsfähig werden, aber meistens nur unter Laborbedingungen. Das heißt,
künstliche Befruchtung.
Und das würde halt selbst bei einer Genomveränderung und einer Stammzelltransplantation dazu führen, dass halt wahrscheinlich das nicht mal vererbt werden würde.
Ja, was ja so ein bisschen anschließend an die Frage, die wir letztes Mal hatten.
Genau.
Ja, okay.
Ja, das wollte ich euch nur noch mal mitbringen. So.
Ah, interesting. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Detail zu dem Thema vom letzten Mal. Ja,
man kann ja nicht immer alles in eine Folge drücken.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Crazy. Ja, bin echt gespannt, weil das ja auch nur der Beginn ist, haben wir ja letztes Mal schon genug drüber geredet, ne? Dass das nur ein Beginn ist von möglichen auch anderen Treatments und Ideen, auf die Leute vielleicht kommen können, um auch andere Krankheiten halt anzugehen, ne?
Voll, ich finde es aber halt einfach wirklich so spannend, dass halt eigentlich auf ein komplett anderes Gen gegangen wird und das kaputt gemacht wird, damit halt die Herstellung von einer Hämoglobin-Sache quasi wieder stattfinden kann, die eigentlich nur im Uterus, bei einem Fötus stattfindet. Schon wirklich, sind interessante Medizin-Hacks.
Ich wollte gerade sagen,
quasi.
Also, auch wie man das heraus, also was muss alles da an Forschung passieren, damit man weiß, dass es geht. Also wie viele Jahre, Jahrzehnte, Tausende von Stunden da irgendwie dran geforscht werden musste, damit das irgendwie verstanden wird und jetzt genutzt werden kann. Also, ja.
Deswegen, Forschung ist cool, Leute.
Yes.
Yo.
Forscht mehr.
Oder gebt mehr Geld an Leute, die forschen.
Ja, okay.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Will jemand meine Forschung eigentlich finanzieren? Ich frage hier nur.
Ja, muss man einen Antrag stellen.
Ist euch eigentlich klar, dass ich heute nicht das Licht angemacht habe?
Stimmt, du hast nicht das Licht angemacht. Aber du hast diesmal auch von deinem Laptop quasi Informationen bezogen.
Ja, und mein Programm, wo die ganzen Folgen aufgelistet sind, ist so langsam mittlerweile auf diesem Laptop, weil da so viele Seiten drin sind, dass es ein bisschen unangenehm ist.
Spricht nicht für das Programm.
Ja, oder nicht für den Laptop.
Ach so.
Beides.
Also ich habe eine Word-Datei und die hat jetzt 250 Seiten insgesamt mit all den Notizen über diese 5 Jahre. Und die Datei kann man noch wunderbar öffnen, also sie lädt manchmal ein bisschen langsam, aber ja, ist irgendwie, vielleicht ist Word einfach besser. Weiß nicht.
Willst du weitermachen?
Ich mach weiter. Das passt nämlich ganz gut.
Okay.
Ja, und zwar geht es bei mir heute auch ähnlich um ein Thema, was wir schon oft angerissen haben und immer so beiläufig erwähnt haben, aber wir haben das nie richtig erklärt. Und deswegen so nach
warte, lass mich
kann
raten.
Man das mal machen. Ja, und?
Über was reden wir immer wieder? Ich will jetzt einfach, also ich denke jetzt über die letzten 5 Jahre nach. Was haben wir denn immer wieder mal?
So touchiert.
Mathe.
Ja, so ein bisschen.
Irgendwie was aus der Biologie vielleicht.
Nee.
Die Mitochondrie ist das Powerhouse.
Nein.
Das Kraftwerk meine ich. Schön.
Nein, und zwar geht es um die Lagrange-Punkte.
Ah, ja.
Ja, also die haben beim James Webb Space Telescope eine Rolle gespielt und irgendwann haben wir dann doch nochmal, ich glaube, als ich mal Gravitation, glaube ich, mal erklärt habe oder so, da ging es auch um die Lagrange-Punkte. Aber jetzt wollte ich es dann doch nochmal mal von Grund auf erklären sozusagen und so ähnlich wie Hannah auch einfach mal so nochmal die Basics, obwohl das schon Advanced Basics vielleicht sind, so Lagrange-Punkte. Also, ganz kurz, Lagrange-Punkte sind theoretische Punkte, die in Relation zu zwei um sich kreisenden Objekten im Weltall stehen, an denen die Anziehungskräfte der um sich kreisenden Objekte so ausgeglichen sind, dass im Verhältnis ganz, ganz leichte, kleine Körper wie Asteroiden oder Raumsonden relativ stabil und ohne externen Antrieb dort verweilen können, also an diesen Punkten im Weltraum. Kurz, da ist die Anziehungskraft oder da sind die Anziehungskräfte ausgeglichen.
Ja.
Das ist erstmal die oberflächliche Definition vielleicht von Lagrange-Punkten. Jetzt aber erstmal nochmal zur Historie. Anders als der Name es vielleicht vermutet, wurden das erste Mal die Lagrange-Punkte von Leonhard Euler 1722 errechnet oder erdacht. Und erst als Joseph-Louis Lagrange 1772 diese Punkte sozusagen in seinem Essay on the Three-Body Problem, ja, dass sich darauf bezogen hat oder darauf verwiesen hat, seitdem nennt man das halt auch Lagrange-Punkte. So eine urbane Mythe dazu ist irgendwie so ein bisschen, dass Euler so viel entdeckt hat und so viele Gleichungen und Theorien entwickelt hat, dass wenn man alles das, was Euler wirklich gemacht hat, auch nach Euler benennen würde, dann würde alles Euler heißen, weil er irgendwie
ja,
wirklich
so viel gemacht hat. Ja, das ist bei mir
ja
auch so.
Wow.
Aber sowieso, die Euler und Lagrange, die stehen in mehreren Punkten immer wieder mal so in ähnlichen Richtungen oder auch Sachen,
ja,
die sich ergänzen. Ne? Also ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie eine Euler-Darstellung eines Vektorfeldes in eine Lagrange-Darstellung überführt werden kann und umgekehrt.
Ja, darüber habe ich auch beinahe geschrieben, aber dann habe ich gesehen, dass
fast.
Du da schon drüber geschrieben hast.
Genau. Du bist so eine Pflaume, ey.
Genau, nee, aber jetzt wieder zu den Lagrange-Punkten. Um Lagrange-Punkte zu verstehen, muss man erstmal grob verstehen, wie Gravitation funktioniert oder wie das wirkt. Und das ist eigentlich relativ einfach, das hat
das
man
hast du doch
schon mal
erklärt.
Gesehen. Ja, also da ging es um die Gravitation, also um die Formel dazu und wie sozusagen die Gravitation, also quasi formelmäßig funktioniert. Hier geht es aber um das Zusammenspiel von verschiedenen Gravitationen sozusagen, also von zwei großen Objekten. Und bildlich kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man zum Beispiel sich ein großes, gespanntes Bettlaken vorstellt und in die Mitte einfach eine Kugel legt. Dadurch entsteht ja so eine Art Mulde. Und alles das, was man jetzt so, also wenn man jetzt eine leichte Kugel irgendwie auf dieses gespannte Bettlaken legen würde, das würde dann ja auch in Richtung dieser großen Kugel rollen. Und das visualisiert so ein bisschen Gravitation im dreidimensionalen Raum. Wenn man sich jetzt ein sehr, sehr stark gespanntes Bettlaken vorstellt und man jetzt zwei Kugeln hat, also zum Beispiel zwei relativ große Kugeln, also einmal eine Sonne und dann einmal noch eine kleinere Kugel, die Erde, dann kann man sich vorstellen, dass diese Mulden sich gegenseitig so ein bisschen beeinflussen. Wenn die so ein bisschen eine Nähe haben und je nachdem, wie groß und wie schwer die sind und wie weit die voneinander entfernt sind, dann würden sich diese Wellen, die dadurch entstehen, beeinflussen. Was jetzt noch dazu kommt, um diese Lagrange-Punkte tatsächlich zu verstehen und zu wissen, wie sie funktionieren, dazu brauchen wir noch die Zentrifugalkraft. Und die Kraft kennt man, wenn man auf einem Drehstuhl sitzt und sich so ein bisschen dreht, oder was heißt ein bisschen, sich schnell dreht und die Arme dann nach außen nimmt und sie wieder nach innen zieht, dann merkt man, dass man ja schneller anfängt, sich zu drehen. Und genau das gibt es halt auch in der Beziehung zwischen der Sonne und der Erde. Diese Zentrifugalkraft sorgt halt dafür, dass es einen Radius um die Sonne gibt, in dem die Erde gerade so noch nicht von der Gravitation der Sonne reingezogen wird, aber halt noch nicht ins Weltall fliegt. Also da gibt es quasi ein Gleichgewicht, also einen stabilen Orbit. Und diesen stabilen Orbit, den braucht man, um Lagrange-Punkte, damit es überhaupt Lagrange-Punkte gibt. Und man kann sich das so ein bisschen, und jetzt wird es ein bisschen abstrakt, wie so ein Donut vorstellen. Also wenn man so ein Donut hat, dann gibt es ja einmal ein Loch in der Mitte. Das ist quasi da, wo die imaginär die Sonne ist. Und da, wo der Donut sozusagen anfängt, da gibt es dann sozusagen ein Gleichgewicht. Man kann sich das vorstellen, wenn man so ein Donut hat und dann da so ganz kleine Kugeln, also fast so wie Weihnachtsschmuck, so drauflegen würde. Dann würden die ja da erstmal liegen bleiben und würden jetzt nicht rechts oder links runterfallen. Und das sind halt diese Gleichgewichte, die es halt braucht. Was jetzt noch dazu kommt.
Oh, Dirk!
Hast du. Hast du es vor dir? Hast du bildlich vor dir einen Donut?
Ja.
Und dieser Donut, der hat so, wenn du da so kleine Kugeln drauflegst, dann bleiben die da drauf liegen. Genau auf der Mitte. Weißt du, was ich meine? Okay, ich mache einfach weiter. Jetzt kommt leider noch diese Erde dazu und die Erde sorgt dafür, dass der Donut halt nicht glatt ist, sondern weitere Mulden und so Gipfel ausprägt sozusagen. Und da gibt es 3 Mulden und 2 Gipfel auf diesem Donut. Und die Mulde zwischen Sonne und Erde ist sozusagen der Lagrange-Punkt 1. Die Mulde hinter der Erde, von der Sonne aus gesehen, das ist der Lagrange-Punkt 2. Und auf der entgegengesetzten Seite der Sonne, von der Erde aus gesehen, da ist der Lagrange-Punkt 3. Und diese 3 Punkte, das sind alles Sattelpunkte. Also Punkte, wo es keine Steigung gibt. Und da es gravitationstechnisch keine Steigung gibt, können halt auch sehr leichte Objekte dort verweilen. Also das ist wie, als wenn man so einen perfekt austarierten Tisch hat. Wenn du da was hinlegst, dann bleibt das ja auch erstmal da einfach so liegen. Und die Lagrange-Punkte 4 und 5, das ist dann nochmal was anderes. Die sind in einem 60-Grad-Winkel zur Erde bzw. zur Sonne. Und das sind 2 Hügel. Und auch bei Hügeln ist es ja so, wenn du da mitten auf der Spitze des Hügels bist oder auf dem Berg bist und da irgendwie einen großen Ballon oder so hinlegst oder einen großen Ball oder so, dann bleibt er ja auch liegen, wenn er quasi perfekt auf diesem Punkt ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das alles stabile Punkte sind. Also stabile Punkte, wo die Gravitationskräfte für ein Gleichgewicht sorgen. Und diese Gleichgewichte kann man in der Wissenschaft wunderbar nutzen, wenn man zum Beispiel ein James Webb Space Teleskop zum Beispiel nutzen möchte, um ganz weit weg ins Weltall zu gucken. Das James Webb Space Teleskop zum Beispiel befindet sich am Lagrange-Punkt 2, in dem Sonne-Erde-System. Dann gibt es noch am Lagrange-Punkt 1, also zwischen Sonne und Erde, wieder eine NASA-Mission, das ist SOHO. Und SOHO analysiert Sonnenstürme, die von der Sonne auf die Erde prallen, bevor sie halt aufprallen, sodass sie halt dann vorher untersucht werden können. Genau, und so können diese ganz komplexen Gleichgewichte ausgenutzt werden, um Wissenschaft zu machen, um Forschung irgendwie zu betreiben und ganz viele neue Sachen über das Weltall herauszufinden.
Ja. Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist so. Ich meine, man muss ein bisschen drauf gucken, weil, soweit ich das weiß, hilft das zwar, dass man Sachen da in den Lagrange-Punkten hat, aber man kann die Sachen da nicht lassen. Die würden mit der Zeit trotzdem den Punkt verlassen und würden dann irgendwann mal wegfliegen und so. Da muss man schon ab und zu mal so Kurskorrekturen machen, so habe ich das jedenfalls verstanden.
Genau, also beim James Webb Space Teleskop ist es zum Beispiel auch so, dass das nicht stationär an dem Lagrange-Punkt 2-Punkt genau sozusagen ist, sondern das befindet sich dann in einem sogenannten Halo-Orbit um den Lagrange-Punkt 2 herum. Und genau, da muss man schon vereinzelt sozusagen gegensteuern, damit das halt weiter an diesem Punkt bleibt. Aber man muss halt deutlich weniger Kraft aufbringen, als wenn es einfach irgendwo im Weltall wäre und man das irgendwie stabil haben möchte. So. Also das ist ja der Vorteil daran, dass du halt wirklich, wenn du einmal da bist, musst du dann deutlich weniger Energie aufwenden, um
den Kurs so quasi zu halten.
Genau, richtig. Ne? Ja, genau, richtig. Und Dinge, die tauchen auch einfach ein. Also zum Beispiel im Jupiter-Sonnensystem an den Lagrange-Punkten 4 und 5, da gibt es ganz, ganz viele Asteroiden, die sich dort einfach über die Zeit gesammelt haben. Das sind dann die sogenannten Trojaner. Und die kann man dann halt auch zum Beispiel nutzen, um dort mit wieder einer anderen Mission, in dem Fall war das Lucy, hinzufliegen, um Asteroiden zu untersuchen. Also da hat man dann auch Asteroidenproben genommen und Staub aus der Luft gefangen, um einfach da Proben zu bekommen, die man sonst so im Weltall wahrscheinlich nicht kriegen würde. Und das eigentlich nur, weil es zufällig diese Gleichgewicht gibt.
Zufällig.
Ganz zufällig, genau.
Ja. Ja, ist ja gut, dass das jemand rausgefunden hat. Also wenn man dann so drüber nachdenkt und wie physikalische Körper und so mit Gravitation miteinander interagieren, dann ist es klar, dass es die geben muss.
Ja, ne? Genau,
das ergibt sich quasi, ergibt sich quasi einfach daraus. Aber das muss man ja, darauf muss man auch erstmal kommen. Ja.
Und dann muss man das auch noch beweisen. Es gibt zum Beispiel im Erde-Mond-System an den Lagrange-Punkten 4 und 5 auch Trojaner. Die sind aber ganz, ganz klein. Also es ist wirklich eher so Staub. Das sind die Kordilewskischen Wolken. Und die wurden erst 2018 nachgewiesen. Obwohl das quasi im Erde-Mond-System, sind jetzt ja keine großen Entfernungen, aber die wirklich das nachzuweisen, das war halt wirklich sehr, sehr kompliziert. Mhm. Und selbst das wurde erst 2018 gemacht. Und obwohl man das so lange schon kennt eigentlich. Und deswegen ist es jetzt immer noch sehr, sehr aktuell auf jeden Fall und immer noch sehr, sehr spannend.
Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Und passend zu Weihnachtszeit soll es bei mir heute
Jingle Bells, Jingle Bells.
Singst du Ständchen?
Eine Geschichte gehen und ähnlich wie bei Weihnachten soll es um Jesus gehen, aber nicht nur um einen Jesus, sondern gleich um drei Jesusse.
Jesen.
Jesäs. Jesäs?
Mein Jesäs ist, tut weh, ich sitze auf einem Donut übrigens, weil ich habe meinen Hintern gebrochen.
Stimmt, hast du letztes Mal schon erzählt, oder?
Ja, ich weiß, das hat gerade so gut gepasst wegen des Donuts.
Mensch, kann man das da wunderbar erklären, die Lagrange-Punkte.
Also ich weiß, ihr habt vielleicht noch nicht davon gehört, von diesem Thema, und das ist auch gut so, aber auch einige andere Podcasts haben schon mal über dieses Thema berichtet. Man findet auch manche Sachen dazu online, aber ich finde diese Geschichte so spannend und ich habe die schon seit bestimmt anderthalb Jahren in meiner Sammlung an Sachen über die.
Seit fünf Jahren.
Seit fünf Jahren.
Genau, dass ich finde, dass man die hier auch einfach erzählen muss.
Ist also top aktuell.
Ja, wir befinden uns eher in den 1950ern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar genauer in Michigan, wo es den Professor Milton Rokeach, glaube ich, wird er ausgesprochen.
Rokeach,
ja.
Milton Rokeach, Jesus.
Ja, Milton, nee, noch nicht. Und der ist dort ein bekannter Professor für Sozialpsychologie an der Michigan State University. Und wenn das wirklich so stimmt, hat der, als er da damals dort gearbeitet hat, der hat bestimmt viele Geschichten gehört und Paper gelesen, aber er hat vor allem schon von zwei Geschichten gehört. Zum einen soll es um einen Fall von 1663 in Paris gehen. Da glaubte nämlich ein Mann, Jesus Christus zu sein. Und
wie hört man denn davon? Hat er das irgendwo gelesen?
Ja,
oder?
Genau, der hat das gelesen.
Ah, okay.
Und er hat das irgendwo gelesen, dass ein Mann in Paris um 1663 dachte, Jesus Christus zu sein.
Ja.
Das nennt man übrigens heutzutage wahrscheinlich auch immer noch paranoide Schizophrenie. Wenn
ach so, ich dachte Reinkarnation.
Okay. Also so ein Beitrag wird es heute, wo ich durch permanent dagegen kämpfen muss.
Nein, ich halte die Klappe jetzt. Okay. Tut mir leid.
Jedenfalls, also ein Mann, der damals dachte, er sei Jesus Christus, der wurde deswegen, also das galt natürlich damals auch schon als Blasphemie, heutzutage wahrscheinlich eher weniger, und wurde dann in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und soll dort, so jedenfalls der Bericht, so sehr von den anderen PatientInnen schockiert gewesen sein, dass er daraufhin quasi gemerkt hat, dass das doof ist, dass er glaubt, Jesus Christus zu sein und deswegen aufgehört hat, das zu glauben.
Jesus Christus zu sein.
Ja, genau.
Okay.
Und die andere Geschichte, die soll gar nicht weit entfernt von der Geschichte, von der ich gerade erzähle, gespielt haben, also auch so um 1950er rum in einem Magazin zu lesen gewesen sein. Und zwar sollen in zwei verschiedenen Krankenhäusern Frauen unabhängig voneinander, also zwei Frauen, also jeweils eine Frau in einem Krankenhaus, so zwei Frauen insgesamt, sollen unabhängig voneinander behauptet haben, sie seien die Jungfrau Maria. Und als die eine von der Existenz der anderen gehört hat, soll das sie dazu gebracht haben, ihre Identität zu hinterfragen. Und dann hat sie aufgehört, das zu glauben. So, und das brachte.
Das sind ja also immer mal wieder Leute, ne?
Genau.
Also gerade Leute, die sich nicht erklären wollen, vielleicht auch, wie sie schwanger geworden sind, sind dann plötzlich.
Ja, gut, das ist auch nochmal was anderes und wir können gerne später auch nochmal über was ganz Spannendes lesen und reden, und zwar über das Jerusalem-Syndrom. Das ist eine ganze Reihe an so Phänomenen, dass Leute glauben, zum Beispiel, dass sie Jesus sind oder sonst was, wenn sie einmal in Jerusalem waren.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Okay. Aber heute soll es um was anderes gehen, nämlich dieser Milton Rokeach. Der war Professor, der hat mit solchen Sachen gearbeitet, der war auch bekannt. Und diese Geschichten haben dazu geführt, dass er sich folgende Frage stellte. Und zwar, wenn man als Mensch, als Person fest davon überzeugt ist, zu wissen, wer man ist, und jetzt kommt aber jemand, der genauso felsenfest davon überzeugt ist, dieselbe Person zu sein wie man selbst, dann muss das zu so einem Clash in meiner eigenen Vorstellung und von Identität führen, dass man damit vielleicht sogar Menschen heilen könnte, die an einer entsprechenden Wahnvorstellung leiden. Das war sein Gedankengang.
Ah, verstehe.
Mhm. Und was macht man, wenn man den Gedanken hat? Man will das natürlich untersuchen. Also hat er nach Menschen gesucht, die sich für andere bekannte Persönlichkeiten gehalten haben in der Zeit. Hat ganz viel rumgeguckt und hat auch verschiedene Sachen gefunden, so Leute, die dachten, sie seien Gott als Frau, Leute, die dachten, sie seien Schneewittchen, alles Mögliche und Napoleon anscheinend auch und so. Und er fand schließlich im Ypsilanti State Hospital in Michigan zwei Patienten, also im selben Hospital, die beide der Meinung waren, sie waren Jesus Christus. Und diesen Patienten, um denen auch die Möglichkeit zu geben, diese Auseinandersetzung mit jemandem, der ausgibt, man selbst zu sein, auch von außen beobachten zu können, hat er noch einen dritten Jesus gefunden, also einen dritten Mann gefunden, der auch dachte, Jesus zu sein oder behauptet hat, Jesus zu sein und hat den nach Ypsilanti verlegen lassen. Das heißt, er hat drei Männer gefunden, die alle der Meinung waren, sie sind Jesus Christus. Und das Ganze halt in der Hoffnung, dass die Männer aufgrund dieser absurden Situation ihre eigene Identität überdenken würden und damit halt geheilt würden. Und so trafen die dann im Jahr 1959 aufeinander. Leon Gabor, Clyde Benson und, Clyde Benson und Joseph Benson. Ich glaube, das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Also Leon, Clyde und Joseph hießen die. 58, 38 und 70 Jahre alt. Also sehr unterschiedlich. Und alle eben total davon überzeugt, Jesus zu sein. Und einer hatte sogar, das finde ich eigentlich überraschend gut, der hatte eine Visitenkarte, um das zu beweisen. Der hatte eine Visitenkarte, wo er quasi übersetzt drauf stand, dass er die Wiedergeburt von Jesus Christus sein sollte. So, und dann wurden die zu regelmäßigen Gesprächsrunden zusammengeholt, wo die dann sich gegenseitig auch vorstellen mussten. Und dann wurde halt geguckt, wie die reagieren. Aber nicht nur das, der hat dann auch dafür gesorgt, dass die das Zimmer teilen mussten, die gleiche Arbeit bekamen, also quasi eigentlich ständig miteinander verbringen mussten und dann auch ständig damit konfrontiert waren, die quasi mit Leuten die Vorgaben, man selbst zu sein. So. Und geholfen hat das natürlich überhaupt nicht. Gar nicht. Also die Männer glaubten alle weiterhin an sich selbst und warfen sich gegenseitig Betrug vor.
Ja, das hätte ich auch erwartet. Da,
genau, ja. Und 2 Jahre lang wurde das Experiment weitergeführt.
Das heißt, sie waren 2 Jahre in dieser Institution?
2 Jahre lang haben sie sich das Zimmer geteilt. Und es geht sogar noch weiter. Also erstmal, die Patienten hatten nach weniger Zeit auch verschiedene Erklärungen für das Verhalten der anderen Leute. Also einer meinte zum Beispiel, die anderen beiden Männer seien tot und durch Maschinen ersetzt worden. Ein anderer meinte, das seien nur Wichtigtuer, die quasi Fame haben wollten. Und der letzte, und das finde ich auch eine sehr gute Begründung, meinte, die anderen können natürlich nicht Jesus sein, sondern sind Verrückte. Das ist ja klar, weil die sind ja in der psychiatrischen Anstalt eingewiesen worden.
Ja, stimmt eigentlich.
Ne? So macht das auch Sinn. Ja. Jedenfalls, hin und wieder soll es auch Streit gegeben haben, zum Beispiel darüber, ob Adam dunkle Hautfarbe gehabt haben soll, worauf die sich dann auch irgendwie geprügelt haben und sonst was. Aber die Männer haben wohl relativ schnell angefangen, sich quasi gegenseitig einfach das Thema nicht mehr nahe zu bringen, weil die gemerkt haben, es bringt eh nichts. Sondern haben quasi das Zusammenleben über diese Frage gestellt. Also haben geguckt, dass sie einfach gut zusammenleben, haben über Politik, über Sport, über Filme geredet, sonst was.
Aber nicht über ihre Existenz quasi.
Genau, ja. Also es gab wohl mal, da kommen wir vielleicht gleich dazu, also der eine hat mal versucht, aus dem Experiment rauszukommen, indem er sich eine neue Visitenkarte gedruckt hat, indem er quasi sich einen neuen Namen gegeben hat und so tat, als ob er jetzt nicht mehr glaube, er wäre Jesus, aber hat dann später zugegeben, dass er das nur gemacht hat, damit er seine Ruhe hatte als Jesus.
Ja.
So. Aber ist doch egal. Es gab halt quasi keine Änderung. Die Leute blieben weiterhin
Jesus.
So. Und das war natürlich kein besonders brauchbares Ergebnis für Milton Rokic, der dann anfing, eine ganze Reihe von ethisch sehr fragwürdigen Dingen zu tun. Er soll zum Beispiel Briefe einer eingebildeten Ehefrau gefälscht haben, um den Patienten umzustimmen. Also so kleine Aufgaben zu geben und dann halt immer mehr in Richtung Fragestellung zu dieser identitären Problematik zu bringen. Und je näher man dann zu der Thematik kam, umso mehr blockten dann die Patienten ab und haben sich dann zum Beispiel von der Frau getrennt oder es war dann auch mal anscheinend der Leiter des Hospizes, der geschrieben haben soll. Es waren aber alles gefälschte Briefe. Der soll auch ganz weirde Sachen gemacht haben, wie besonders schöne Research Assistants anzustellen, damit die sich in die verlieben und so weiter. Also ganz weirdes Zeug. Wie viel davon war es, weiß ich gar nicht. Das basiert so auf verschiedenen Quellen, die ich gelesen habe. Es gibt ein Buch dazu, komme ich aber gleich. Jedenfalls alles ohne Erfolg, sodass halt im August 1961, also 2 Jahre später, das Experiment als gescheitert beendet wurde und die Patienten verbrachten den Rest ihres Lebens als ungeheilt, ohne sich jemals wieder gesehen zu haben.
Das heißt, sie wurden dann wieder auseinandergenommen?
Ja.
Ja, okay.
Also soweit ich das lesen konnte. Und dann ist erstmal nichts passiert. Der Milton Rokic hat einfach weitergemacht und hat dann 23 Jahre später erst ein Buch darüber veröffentlicht. Der war inzwischen ein total renommierter und bekannter Wissenschaftler und hat aber ein Buch geschrieben mit dem passenden Titel The Three Christs of Ypsilanti oder halt eben die drei Christusse von Ypsilanti.
Das ist ja ein super Titel.
Ja, wirklich total catchy Titel. Und er selbst merkt halt in diesem Buch auch an, dass er nicht gut gehandelt hat.
Ja.
Und sagt dort selber, so quasi umschrieben, dass er die Männer nicht heilen konnte, aber durch den Versuch, die Männer quasi ihn von dem Irrglauben geheilt hätten, dass er wie Gott quasi deren Leben bestimmen und verändern könnte.
Lol.
Ja, also natürlich auch ein bisschen dramatisch. Der war sowieso ein fragwürdiger Typ.
Ja.
Also wenn das stimmt, was ich gefunden habe, dann soll der halt auch aus Spaß absichtlich seinen beiden Töchtern ständig mit falschem Namen angesprochen haben. So absichtlich.
Um zu testen, was passiert.
Genau,
was?
Damit sie quasi ihre eigene Identität hinterfragen.
Hä?
Super.
Oh, voll
wild.
Ungut auch.
Ja,
oh,
mega
Mann.
Uncool. Jedenfalls, es gibt eben dieses Buch und es ist, da steht ziemlich alles drin. Das ist ein super spannendes Buch. Man kann das, glaube ich, sogar kostenlos auf Archive finden. Und es ist auch 2017 ein Film gemacht worden. Ich glaube, der heißt Three Christs. Peter Dinklage spielt unter anderem mit 2017. Und genau. Und das ist halt die Geschichte der drei Christusse von Ypsilanti. Und ich finde es super krass. Also ich habe das, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, also die Ausgangssituation ist schon absurd.
Also allein
der Umgang
Frage
mit der Situation.
Ja, ja.
Also ich finde die Frage ja sogar gerechtfertigt.
Ja, aber das also, ist ja schon, also das ist schon Hirn-Yoga sozusagen, das, also erstmal daran zu denken, diese Menschen miteinander quasi zu konfrontieren. Das ist ja das, und sich darauf irgendwas zu erhoffen. Also,
na, es gab ja es gab ja das Wissen darüber, dass das in manchen Fällen anscheinend schon funktioniert haben soll.
Ja, ach so, ne? Ja, okay. Weil das auch, das ist ja aber auch die, eine unfassbar spezielle Art von einer Therapie ja sozusagen. Weil wenn, dann musst du ja exakt jemanden finden, der exakt das gleiche, also das gleiche Bild von sich sozusagen hat.
Ja.
Aber das,
ich finde das so übergriffig irgendwie.
Ja.
Ich finde das so krass. Wenn ich mir vorstellen würde, mir würde jetzt jemand vor die Nase gesetzt werden und ich weiß das oder ich weiß es nicht, dass mir die Person vor die Nase gesetzt werden würde, die behaupten würde, sie wäre ich.
Mhm.
Dann würde ich erstmal eine Riesenangst kriegen wahrscheinlich.
Mhm.
Also das
und
ist
dann
so krass,
würde ich, je nachdem, wie stabil meine Persönlichkeit ist, entweder an mir zweifeln oder halt cool bleiben und sagen, ja, okay, die Person spinnt.
Ja,
und,
aber das glauben ja die Leute, bei denen nachgewiesenerweise quasi
ja,
diese
ja, genau,
Krankheit,
deswegen, aber das meine ich ja, also ich bin ja, also in der Hinsicht zumindest gesund und schätze schon, dass ich die Person bin, die ich bin, so. Also ich glaube, daran hat noch niemand gezweifelt, zum Glück. Und selbst mich würde das, also
total,
wahrscheinlich sehr negativ beeinflussen auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja.
Das wollte ich einfach nur sagen.
Ja, wir hatten ja immer wieder auch Diskussionen über diese Sache mit Identität, ne? Also
natürlich,
wie wichtig ist Identität?
Es gibt ja 500 Bücher über Wer bin ich?
Ja.
Also
das hat mich irgendwie sehr stark an den Gym,
ja,
an den
also genau darauf wollte ich jetzt gerade nicht hinaus, auf den Spinner, aber
ja, Dirk, du hast recht, ne? Die Gym Twins, ja, ähnlich.
Ja, mich da irgendwie daran erinnert, so ein bisschen.
Da an die muss ich auch eben denken,
das
als
ist quasi
erzählt
die gesunde Variante davon. Also
ja,
die haben zusammen
halt,
quasi dasselbe Leben tatsächlich irgendwie gelebt. Aber ja, das ist ja verrückt.
Ja. Ja. Das ist halt auch der Punkt, also du kannst ja nicht einfach hingehen und irgendwelche Leute zusammenwerfen, sondern es muss halt jemand sein, bei denen allen bekannt, also alle Beteiligten klar ist, dass es davon nur eine Person geben kann.
Ja.
Ne? Also,
ja, klar.
Wenn nachher einer von den Gym-Twins halt hinkommt und sagt, hey, ich bin auf jeden Fall der einzige Gym-Twin und der andere sagt, nein, nein, also ich bin halt auch
wir
einer und da ergibt es Sinn, weil wir sind halt bei der Geburt getrennte Zwillinge gewesen. Okay, cool. Aber Jesus Christus, und also das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, da kann man jetzt drüber streiten über die Figur an sich, aber die Bibel selbst sagt, es gibt halt nur diesen einen Sohn und da kann es halt nicht plötzlich mehrere gleichzeitig von geben, so in die Richtung.
Aber ich meine, das ist ja schon auch abstrus, weil einfach also Jesus ist ja, also man geht ja mittlerweile davon aus, dass es tatsächlich einen Typen gab, der Jesus hieß und irgendwie
Der hieß ein bisschen anders.
Ja, aber auf dem quasi diese Figur basiert und der vielleicht ähnliche Dinge in Ansätzen getan hat, wie es halt aufgeschrieben wurde, so, das weiß ja man ja oder das geht man zumindest aus. Aber man geht halt auch davon aus, dass der gestorben ist.
Ja, davon geht man aus.
Moment. Auch das Christentum geht davon aus, dass der gestorben ist.
Genau, ja, genau. Also, aber dass das nicht ausreicht für die Personen.
Ach so, nein, die waren ja die Wiedergeburt von
Jesus.
Ja,
natürlich, genau.
Und das ergibt ja auch aus der christlichen Erziehung
Sinn.
Ja,
genau,
ne?
Das ist halt das Problem an dieser Figur.
Ja.
Und ich musste halt auch dran denken, es gibt ein neues Netflix-Format, eine neue Netflix-Serie, die heißt halt Escaping Twin Flames.
Twin Flames, ja.
Und das ist halt ein Kult. Und der Anführer des Kultes behauptet halt im Laufe der Entwicklung dann plötzlich auch, dass er Jesus reinkarniert ist. Und die Leute glauben dem das halt. Und also es gibt halt.
Ja, warum? Weil es keinen zweiten gab, der aufgestanden ist und gesagt hat, nein, ich bin.
Ja, genau. Also, nee, aber ich wollte, also es gibt halt einfach so, also Jesus hat, glaube ich, wirklich sehr typisch, dass Leute denken, sie sind Jesus wiedergeboren. Also,
ja.
Aber meinst, auf unterschiedlichsten pathologischen Gegebenheiten.
Ja.
Also auf Grundlagen.
Ja.
Das ist eine, so eine typische Person, die man sich einbildet, neben Elvis wahrscheinlich.
Aber das, da frage ich mich, wie, also hat man das mit den Menschen, die denken, dass sie Elvis wären, auch mal gemacht? Oder ist es einfach irgendwie, also
weiß ich nicht. Ja. Also ich habe nur gelesen auf Reddit noch, dass es wohl anscheinend, und das also könnt ihr gerne versuchen auch rauszufinden, in Jerusalem eben, aufgrund dieses Jerusalem-Syndroms, dort im Hospital wohl eine eigene Abteilung gibt, die sich nur mit Leuten befasst. Also das sind nur Leute, die sich für Jesus halten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist wie die Abteilung am Flughafen in Wien für die Leute, die denken, dass sie nach Australien geflogen werden. Die gibt's ja auch. Da gibt es eine Abteilung, da sind extra Leute, die stehen, damit die Leute abholen, die denken, dass sie nicht nach Austria, also nicht nach Australia, sondern nach Austria geflogen sind.
Tja.
Aber dass es das in Jerusalem auch für sowas gibt.
Well, well. Aber das war meine Weihnachtsgeschichte.
Ich dachte wirklich, es gibt irgendwas echt Weihnachtliches.
Halleluja, Halleluja.
Aber es ist ja verrückt.
Ich kann aber noch was zu Weihnachten sagen.
Ja?
Also, Leute, falls ihr schon ein bisschen länger zuhört hier, ne? Bei diesem Podcast. Mit dem Namen, dir bringe ich noch was bei. Dann wisst ihr, dass wir schon zumindest seit 2 Jahren die Tradition haben.
Echt? Seit 2 Jahren erst?
Ja, oder 3, keine Ahnung.
Hm.
Mindestens 2 Jahren, dass wir zu Weihnachten immer was verlosen.
Ja.
Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir machen das quasi Weihnachten und jubiläumsmäßig kombiniert und announcen das Gewinnspiel also jetzt schon. Sagen wir auch, was es gibt?
Warum eigentlich nicht?
Ja, damit man auch Lust hat mitzumachen.
Okay, es gibt endlich, endlich.
Seit Jahren wollen wir das machen.
Genau.
Den hochbegehrten Dir bringe ich noch was bei, Merch, in Form einer Beanie-Mütze.
Ja, eine Mütze, genau.
Mit DBNWB-Logo.
Bestickt.
Ja.
Genau, nicht bedruckt, sondern
genau, bestickt.
Bestickt und hoffentlich nice, wir werden sehen.
Öko-zertifiziert und alles Zeug, glaube ich, auch. Glaube ich.
Weiß ich nicht.
Ja.
Auf jeden Fall wollen wir davon welche an euch rausgeben.
Ja. Aber nicht einfach so.
Nee.
Aber alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns zu schreiben, was ihr an unserem Podcast gut findet.
So einfach ist das, Hanna?
Ja!
So einfach ist das.
Hanna?
Ja, es ist einfach so einfach.
Können alle mitmachen.
Aber wo können denn die Leute uns schreiben?
Ja, also entweder ihr schreibt uns eine E-Mail unter dirbringichnochwasbei@gmail.com.
Ist das unsere E-Mail-Adresse oder ist es dbinwb?
Nein.
Okay,
dirbringichnochwasbei@gmail.com. Oder ihr schreibt uns eine Nachricht bei Instagram.
Ja. Oder auch bei Facebook Messenger, das geht auch. Da sind wir nämlich auch.
Ja, wenn
es
sein muss.
Aber wenn es unbedingt sein muss.
Ihr dürft uns natürlich auch die Nettigkeit in eure Instagram-Story teilen und uns verlinken. Da freuen wir uns ganz besonders drüber.
Wir machen auch noch, ich würde sagen, wir machen noch einen Post. Dann könnt ihr auch das drunter kommentieren. Das zählt dann auch.
Ja,
oder?
Genau.
Alle
und ihr könnt,
gibt,
also
könnt
es gibt
nutzen.
Viele Kanäle, über die ihr uns schreiben könnt. Und wenn ihr das tut, landet ihr automatisch im Lostopf. Das heißt, ihr müsst nicht alle 132 Folgen gehört haben, um irgendeine spezifische Frage beantworten zu können, sondern ihr müsst uns einfach nur sagen, dass ihr uns richtig gut findet.
Nee, warum?
Und warum?
Ja.
Genau. Ja.
Ja.
Damit wir das dann klauen und für unsere eigene Werbung benutzen können.
Genau.
Natürlich. Ja, ja. Aber das war's schon.
Ja.
Lustig ist, Hanna hat das jetzt gerade erzählt und Dirk und ich wussten tatsächlich nicht, was sie sich ausgedacht hat als Voraussetzung. Sie hätte jetzt auch sagen können, ihr müsst uns ein Bild malen.
Ihr wusstet auch nicht, dass ich die Mützen ausgesucht
habe. Ja, das stimmt. Plötzlich war eine E-Mail im Postfach. Haben wir letztes Mal schon kurz darauf hingewiesen, dass Hanna geheime Sachen macht. Aber ja, das ist doch, was für eine festliche Beendigung dieser Prämie.
Ach so, die Beanies sind schwarz. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben vor irgendwelchen Neon-Sachen. Also es sieht, glaube ich, echt stilvoll aus.
Wir machen ein Foto und dann könnt ihr das sehen. Und ihr könnt natürlich trotzdem vorher schon schreiben, wie toll ihr die uns fandet.
Ja,
und bis wann können sich alle Leute melden?
Oh.
Doch, du stellst die richtigen Fragen.
Oder?
Bis zum
10. Dezember.
Ja? Sag mal, 15. 15. Dezember.
Ja, genau, damit es dann noch vorher.
Dann kommt das noch vor Weihnachten
noch
gut
ankommt.
Außer jemand streikt. Aber dann bin's nicht ich.
Ich auch nicht.
Tschüss.
Toll. Sehr pompöses Ende und dann abruptes Ende. Ja, das war's auch schon mit unserer Jubiläumsfolge. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe was gelernt.
Ich auch.
Du hast was gelernt. Wir alle haben was gelernt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und schön auch wirklich, also ernsthaft jetzt, dass ihr die letzten 5 Jahre, manche Leute von euch auf jeden Fall.
Ja, und wir haben auch gesehen in unserem Spotify-Rap, dass sehr, sehr viele Leute dieses Jahr tatsächlich dazugekommen
sind.
Stimmt,
ja. Richtig viele, ja.
Es gibt Leute, die sind auf jeden Fall schon seit 3 Jahren dabei, das weiß ich. Es gibt Leute, die sind seit Anfang an dabei. Aber es gibt auch sehr, sehr viele neue Leute, die dieses Jahr dazugekommen sind. Und das ist natürlich auch super cool.
Ja.
Ja.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Wenn es heißt?
Ho, ho, ho.
Nein, dir bringe ich noch was bei. Oh, Tim.
Hey, ich wusste nicht, dass wir es zu so einem Ding gemacht haben, dass wir den Leuten sagen, und heute bringe ich dir noch was bei. Warum haben wir das eigentlich nie zu so einem Ding gemacht?
Ich glaube,
weil
es
blöd klingt.
Hä, weil jetzt sind wir alt genug, um das zu machen.
Jetzt Boomer-Cringe, oder?
Ach, wir mussten uns erst das Alter erarbeiten.
Ja,
5 Jahre ist ja das typische Alter.
Das ist eine Evolution.
Eine Evolution. Alles klar. So, macht's gut.
Jetzt
Tim winkt gerade.
Ich winke. Bis bald.
Tschüss.
Bussi. Frohe Vorfesttage.
Schöne Adventszeit, falls ihr die verbringt. Wahrscheinlich
genau.
Ist es eh mega stressig.
Ja, wie bei uns.
Wie bei uns, aber...
Ey, wir sagen jetzt schon wieder seit 20 Minuten Tschüss.
Ja,
tschüss
wieder
einfach.
Tschüss.
Tschüss. Damit wir bei dieser Jubiläumsfolge so ein bisschen schön so ein Raw-Cut haben.
Wie heißt das?
Jubiläumsfolge.
Ah.
Jubiläumsfolge. Ja, ich musste viel arbeiten und Termine für die Präsidentin irgendwie im Team vorbereiten.
Für die Präsidentin?
Die,
ja.
Die Präsidentin von Deutschland.
Wer
kennt sie nicht?
Was ist denn nächstes Wochenende?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da ist.
Geburtstag
hat da jemand. Ich weiß es auch nicht.
Party!
Genau.
Dirk ist ein Lügendirk.
Lüger.
Nicht Stopp drücken.
Warum nicht?
Naja, einer von uns muss jetzt noch so ein Dirk-Outro machen.
So ein Dirk-Outro.
Wie gehen Dirk-Outros? Mach ein Beispiel.
Da habe ich doch letzte Folge schon gemacht.
Wie geht das? Also. Ja, lala.
Achso.
Der Dirk.
So ungefähr.
Okay. Reicht jetzt, oder? Das ist doch ein Dirk-Outro dann jetzt.
Ja, also ich würde halt dann noch irgendwie was erzählen und dann ja. Boah, ne, tschüss.